Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex. Folge Nummer 1.
Also Mike, ne? Wir müssen so einen Podcast, der braucht ein Intro. Ja, wir müssen den Leuten begreiflich machen, was gerade mit ihnen passiert, wer hier überhaupt ist und okay, was eigentlich unsere Mission ist. Ne? Mhm. Also wir müssen den jetzt irgendwie, das muss jetzt fetzig werden.
Alles klar. Naja, da bin ich mal gespannt, was dann da vorne dran geschnitten wird.
Na, das müssen wir ja jetzt sagen hier an der Stelle. Also da kommt ja jetzt nicht
irgendwie... Soll ich jetzt singen oder
was? Deus Ex Machina, plötzlich ist da ein tolles Intro. Also, also wir müssen den Leuten doch jetzt was erklären.
Ach, du meinst jetzt nicht Jingle oder sowas, sondern...
Du immer mit deinem Jingle. Sind wir Charlie Harper oder was?
Ja. Wir können ja auch Lacher einspielen noch.
Ja, das ist eine gute Idee tatsächlich.
An der Stelle wäre
das wäre gut gewesen. Aber wir haben ja selber gelacht. Das ist authentischer. Wir sollten eine Folge zur Authentizität machen. Das machen wir gleich die zweite Folge da.
Da machen wir, da habe ich ein Gefühl, da können wir drüber reden.
Ich glaube, das könnte ein Thema für uns sein.
Du meinst Intro im Sinne von, hallo Leute, hier ist Radio Brocken.
Nee. Dann hätten sie, glaube ich, alle schon ausgeschalten jetzt an dieser Stelle. Also vielleicht sollte man damit anfangen zu sagen, wer man ist.
Hallo, ich bin der Mike.
Ich bin der Alex.
Na, und zusammen sind wir hier bei, wie haben wir das genannt?
Hart wie Kruppstahl.
Hart wie Kruppstahl. Ne, das ist, ich fand den relativ...
Zart wie Kruppstahl, scheiße. Zart wie Kruppstahl.
Ja, scheiße, das haben wir, super, haben wir, der Markus...
Das war ein freudscher Versprecher.
Ja, jetzt. Wir sind eigentlich zu dritt, aber der Dritte hat kein Mikro. Der darf eigentlich nur lachen, das ist der Markus, unser Toningenieur.
Das ist wie so der Kanarienvogel in einem Bergarbeiterschacht. Wenn der keinen Mucks mehr von sich gibt, dann sollten wir ja lieber ausmachen.
Ja, wir sind hier bei Zart wie Kruppstahl.
Ja.
Der Name ist zu intellektuell für uns gewesen gerade, deswegen haben wir auch... fürs Intro verkackt, haben wir gut gemacht. Super, Mike.
Übel.
Übel. Vielleicht stellst du dich mal vor den Leuten.
Also ich bin Mike, Rechtswissenschaftler, Kulturwissenschaftler und nebenbei zupfe ich auch noch Harfe bei Heaven Shall Burn. Wer bist du eigentlich?
Ich bin Lehramtsstudent. Ich habe den Namen Alex Ander, Prinz mit Nachnamen. Unter diesem Namen bin ich unter anderem als Radiomoderator tätig. Ich habe ein Musikmagazin. Ich habe ein Modelabel. Ich mache Videos. Und ich studiere Lehramt.
Immer manchmal noch. Machst du auch Festivals.
Ach stimmt, ich habe ja noch ein Festival. Hm. Ja, genau.
Ich weiß auch, warum da so viele Firmen hat. Da hat unten bei sich im Haus ist tatsächlich ein Notarbüro. Scheinbar, wenn jedes Mal, wenn er eine dumme Idee hat, da stiefelst du da hin und gründest eine neue GmbH, oder?
Nee, ich komme da einfach immer an der Notarin vorbei und die fragt mich halt, was gerade so...
Street-Team oder was?
Nee, die fragt mich halt, was gerade so anliegt und dann sagt sie immer hier, guck mal, tolle Idee, mach doch eine Firma auf. Ja,
dann, alles klar.
Dann mache ich das. Ich weiß, ich suche auch immer so krampfhaft nach Anerkennung. Und deswegen freue ich mich immer, wenn dann von ihr so das Feedback kommt.
Und den findest du nur in der Sachsen-Anhaltiner Handelskammer.
Richtig,
oder was?
Genau. Nee, dann habe ich zumindest mal einen Grund, irgendwo hinzugehen und was zu unterschreiben. Ja, also klar. So von wegen, du gibst Autogramme in Kambodscha, ich gebe Autogramme so in der...
Wollte ich gerade sagen, einzigen Autogrammwünsche sind in der Notarstube.
Das stimmt.
Das ist natürlich teuer.
Aber man unterschreibt viel.
Ich habe allerdings vor 2 Jahren, das war die letzte Autogrammstunde, die wir vor der Pause gegeben haben, so eine Stunde Autogrammmarathon, ne, so wirklich 1000 Leute, bla 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 bla. Und nächsten Tag soll ich auf dem Bürgeramt in Weimar Personalausweis beantragen und soll da unterschreiben. Und hab natürlich X Mike X mit meiner Autogrammunterschrift da unterschrieben. Es hat da nicht gezählt. Ne? Ich habe es zum Glück noch gemerkt. Ja, aber es war so impulsmäßig.
Ja, die letzte Autogrammstunde hast du gestern gegeben.
Ja.
Tatsächlich.
Gestern. Ja, aber in einem Kino. Das war schon ein echt ungewöhnlicher Rahmen. Also so Filmposter zu unterschreiben, das war schon cool, aber also wir haben ja diesen Doku-Film gemacht über HSB, ne, damit da eine neue Platte zusammenkommt und da war jetzt so großes Interesse daran. Auch wegen der Thematik jetzt in Thüringen und so weiter.
Ne? Ja, mein grünes Herz in finsteren Zeiten.
In dunklen Zeiten.
Dunklen Zeiten,
genau.
Meine Güte.
Mittlerweile sind sie finster, die Zeiten. Als wir den Film benannt haben, waren sie noch dunkel. Und da so großes Interesse da, ne, dass das jetzt in über 100 Kinos gelaufen ist gestern. Also das war schon echt beeindruckend. Aber ich war schon aufgeregt, also sich da mit den Leuten in ein Kino zu setzen und dann läuft da Film so, wenn du auf der Bühne bist
also,
irgendwie.
Also Mike erzählt jetzt Blödsinn, weil er ist eigentlich nur aufgeregt gewesen, weil er mit mir im Kino war.
Naja.
Und hat dann versucht, ein bisschen anzubandeln, aber ich Händchen halten beim ersten Date, das ist nicht so ganz mein Ding.
Nee.
Glücklicherweise ist ja heute unser zweites Date und
da können
wir schon ein bisschen weitergehen.
Ich glaube, ich war aber auch wegen des Films etwas aufgeregt. Also muss ich schon ehrlich sagen, weil du hast da wirklich Kontrollverlust. Auf der Bühne kannst du es immer noch irgendwie beeinflussen.
Nee, also der Film ist gedreht und
Dann sitzt du da, das läuft und dann ist scheißegal, wie viel Gas du am Popcornbecher gibst, das beeinflusst die Leute nicht.
Herzlich willkommen in meinem Leben. Das ist das Problem mit diesen Videos. Ich ertrage das wirklich nicht, wenn jemand ein Video von mir schaut und ich im Raum bin.
Echt?
Ich halte das nicht aus. Also ich glaube, ich war tatsächlich auch schon mal in einem Kinofilm.
Mhm. Okay.
Ja, ich war auch schon mal auf der großen Leinwand.
Alles klar. Na,
für Heavy Metal Maniacs, die haben nämlich auch mal einen Kinofilm gemacht.
Ach, ich dachte, das wäre eher so was für ein Rosa von Braunheim, irgendein Film.
Was ist das denn?
Du kannst doch mal googeln.
Also ich muss jetzt mal wieder meine Unwissenheit an der Stelle. Du hast mich bestimmt jetzt wieder.
Ein cooler Regisseur. Du
hast mich unterschwellig jetzt gedisst.
Nein.
Das mal wieder. Seine überragende Intelligenz ausgenutzt, um mich hier dumm dastehen zu lassen, ja, das passt ja. Nee, aber was ich sagen wollte, ist tatsächlich, dass ich mir als allererstes dachte, als dieser Film anfing, so die ersten Worte gesprochen worden sind, im Westen versteht das keiner. Das wird doch nichts. Mal abgesehen davon, dass hier an diesem Mikrofon sitzen zwei Ossis. Und ich glaube, es ist euch auch schon aufgefallen, akustisch.
Also manchmal hört man das bei mir schon, wird mir gesagt.
Ein ganz klein wenig.
Ja, ja.
Ja, und ich weiß, wir haben hier leider keinen Gleichberechtigungsbeauftragten, der da irgendwie für Diversifikation gesorgt hat, dass ja unterschiedlich.
Sprichst du, hat dein Dialekt einen Namen?
Das ist Nordostthüringisch.
Ich spreche Ilmthüringisch.
Ah ja.
Das ist in der Tat ein sehr relativ seltener, eng verorteter Dialekt.
Ostthüringisch ist tatsächlich auch nur so im Halle drumherum ein bisschen. Also das ist schon kein Mansfellerisch mehr.
Okay.
Das ist auch nur Beschgeudet.
Also Elsterglanz, wenn die quatscht anders.
Das ist was anderes. Also es ist wirklich nur so Halle der Raum, ein bisschen drumherum. Und es ist eine ganz klare Trennlinie in Schgeuditz.
In Schgeuditz.
Danach ist alles sächsisch.
Ah, okay, verstehe.
Das ist, wenn ich mich jetzt so an mein Studium zurückerinnere, an den Sprachatlas da hier Mittelhochdeutsch, das ist die schärfste Trennlinie im ganzen deutschsprachigen Raum gewesen.
Krass. Ja, du wirst ja noch richtig dialektisch hier, ne?
Ja, also so Dialektik. Falls ihr uns nicht versteht, dann tut mir das jetzt sehr leid an dieser Stelle, aber es wird nicht besser.
Nee.
Also prinzipiell wird alles immer nur schlimmer.
Aber zurück zum Film, wie fandest du den?
Ich fand den wirklich sehr gut. Also wenn man euch nicht kennen würde, ich bin euch ja jetzt schon ein paar Mal begegnet im Verlauf der letzten Jahre. Ich weiß ja, dass ihr wirklich so drauf seid, aber man könnte euch wirklich harte Manipulation der Fans unterstellen. Ne? Also so, dass ihr euch perfekt in Szene gesetzt habt im Sinne von Guy Next Door. Also,
ja, okay.
Wirklich ganz nahbar, handsome.
Das sagen viele, dass das unser Image ist, dass wir kein Image haben. Ne?
Aber das ist ja auch ein Image.
Sag ich ja, das ist das Image, dass wir kein Image haben, aber es ist der einfachste Weg. Ne? Du brauchst dich zu einem Interview nicht zu schminken, du brauchst dir nicht mal eine Sonnenbrille aufzusetzen, brauchst nicht zu überlegen, wie du über was redest.
Ja.
Sondern du kannst einfach du selber sein und neiden uns auch viele Künstler in der Szene dafür, dass wir das einfach so machen können, ohne jedes Mal drüber nachzudenken, scheiße, habe ich meine Tarnhose an oder ist halt.
Ich habe das tatsächlich auch immer nicht verstanden, warum man das nicht ganz automatisch einfach so für sich annimmt. Für meinen Teil, habe das auf YouTube auch nie anders gehandhabt, als mich einfach so darzustellen, wie ich bin oder mit der Art und Weise, wie ich eigentlich so von mir aus auch auftrete. Und dadurch war das eigentlich immer relativ simpel, mit den Fans zu interagieren und sich selbst irgendwie darzustellen, weil man sich selbst ja nicht darstellen muss, weil man selbst ist. Faszinierend wird es nur dann, wenn einem unterstellt wird, dass man das alles faked, dass man diese Persönlichkeit gar nicht ist.
Ja, ja.
Und das ist, glaube ich, ich denke mal, da wird auch im Zuge des Films mal wieder die eine oder andere Aussage da an euch vielleicht rangetragen werden, so von wegen, naja, ja, die tun jetzt so, als ob sie down to earth wären, ne, weil ja im Endeffekt da auch diese die Aussage im Film war, hier, wir gehen ja unseren normalen Jobs noch nach und ich werde jetzt hier auch nicht irgendwie, ich darf mich, hat Markus gesagt, ja, ich ist jetzt auch nicht so, dass ich mich da mal hinsetzen kann, ja, ruh dich mal aus, wir machen das schon, sondern dass man genauso hart rangenommen wird im Endeffekt.
Ja, das versteht jemand nicht. Also das ist auch schwer vermittelbar, dass man die Arbeit als Hobby hat quasi, ne, weil man von der Musik leben kann. Aber es ist wirklich cool, am normalen Leben teilnehmen zu können. Ne? Also absolut. Und verschafft eben auch diese Lockerheit, die wir da eben haben. Ich glaube, das bin ich froh, dass das in dem Film ganz gut rüberkam, dass die Leute auch gelacht haben, lustigerweise an Stellen, an denen ich überhaupt nicht gelacht
echt
habe.
Unfreiwillig komisch, das wisst ihr.
Total, oder? Also was sich so in mir eingebrannt hat, ist, ne, also da ist eine Stelle, da denke ich habe den absolut geilen Spruch gerissen, ne, und war auch froh, dass das nach dem Schnitt noch drin war oder so. Da hat kein Schwein gelacht, aber 10 Sekunden später, als ich mit meiner Dreiecksbadehose ins Wasser springe, da lacht das ganze Kino nur wegen der Badehose. Ne?
Und jetzt bringt er das hier so an und denkt, dass er damit durchkommt, aber ich war ja dabei, die Leute haben nicht wegen der Badehose gelacht, Punkt 1. Und Punkt 2, die lachen auch jetzt nicht, weil du das erwähnt hast, das ist gar nicht so lustig mit der Dreiecksbadehose.
Warum haben die dann gelacht? Also dicke Leute sind doch nicht lustig.
Also man muss sich die Situation so vorstellen, da ist nun ein zweifacher Schwimmweltmeister, der eine mittelalte thüringische Metalband in das Unterwellenborner Schwimmbad
bei Regen.
Bei Regen.
Freibad, ja.
Dazu bringt, in Form zu kommen. Also die ganze Situation ist schon so absurd, da muss man einfach lachen. Und deine Dreiecksbadehose hat da, glaube ich, gar nicht mehr so viel dazu beigetragen.
Ey, ohne Scheiß, da nimmst du mir echt eine Last von Schultern.
Ja.
Weil ich kann mich einfach an keine andere Badehose gewöhnen.
Nee, das ist in Ordnung. Ich habe auch mit Paul noch mal drüber gesprochen. Also er sagt, also er hat tatsächlich zu mir gesagt, ja, Mike hat das angebracht. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Hm. Ja, ja. Du versuchst uns hier mit deiner Dreiecksbadehose so zu manipulieren, dass wir die ganze Zeit nur noch an diese Dreiecksbadehose denken.
Die ist schwarz-rot-gold.
Ist sie?
Ja. Adidas.
Ist das ein politisches Statement?
Nee. Mm-mm. Nee, überhaupt nicht. Das ist mir auch gar nicht so aufgefallen. Aber ich dachte, dass, wenn da ein dreifacher, glaube ich, Weltrekordler da aufschlägt, da kann man auch mal eine schwarz-rot-goldene Badehose anziehen.
Ich glaube, es war zweimal.
Weltmeister.
Aber, also Weltrekordler. Dreimal Weltrekord. Nicht schlecht.
Na? Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann man ja googeln.
Ja, im Faktencheck. Ja, aber ich sag mal, weil wir jetzt über diesen thüringischen Dialekt gesprochen haben, beziehungsweise die Herkunft, das ist ja auch ein ganz großes Thema in dem Film, was ich auch wahnsinnig interessant finde. Also mal nicht so ein, wir sind auf Tour und sind jetzt übelst krass so, sondern wir gehen zurück in unseren Plattenbau und zurück zu dem, wo wir im Endeffekt herkommen. Und wir zeigen uns in dem, was uns besonders macht und nicht in dem, was uns, also gegenüber.
Bist du auch in einem Plattenbau aufgewachsen?
Nee. Ich komme vom Dorf ursprünglich und wenn ich Dorf sage, meine ich tatsächlich so mehr Kühe als Einwohner, also menschliche.
Ne? Ja, ja, ist schon klar.
Genau. Und wir hatten quasi wie so einen Hof und meine Familie hat so eine
Tischlerei. Ach, schon feudal so ein
bisschen. Ja, schon. Hm. Ja.
Naja. Nee, ja. Ich war wirklich Arbeiter, Schließfach, Plattenbau. Und weiß nicht, Markus, bist du im Plattenbau aufgewachsen? Also du weißt auch, wie es ist, wenn am Sonntag Schnitzel geklopft werden oben oder der Typ im Stehen pinkelt und du bist gerade im Bad und sowas. Das Telefon war die Heizung. Ja, genau. Also das Treppen runterspringen als Treppengeländer, Frau ganz oben nölt, weil du unten gegen das Treppengeländer geflogen bist. Treppen sauber machen, gab es ja damals auch noch. Also war geil im Neubaublock damals. Hat schon gefetzt, bis dann die Wende kam. Ne?
Wieso war das dann anders? Also ich meine, man wohnt auch dann am selben Ort noch.
Das ist das Ding, ne? Das ist auch das, was so viele nicht verstehen, wenn ich denen heute erzähle, dass ich da viele meiner Freunde auf einmal Faschos waren und ich so zwischen Faschos aufgewachsen bin, ne, und das dann auf einmal irgendwie so ein bisschen Problemviertel war oder so.
Da muss ich jetzt auch mal dazwischen fragen. Ich meine, sind die Leute im Zuge der Wende zu Faschos geworden oder wurden sie dann nur endlich als das tituliert, was sie eigentlich vorher schon waren? Weil ich meine, die DDR hatte kein Fascho-Problem.
Ja, gab's schon, ne? Gab's schon. Also gab's schon, weil ja so dieser Antifaschismus, das war ja das Einzige, worauf das System noch so stolz war. So Punks und Metaller haben da ja eigentlich keinen mehr aufgeregt, ne? Und da konntest du wirklich nur noch mit Nazi sein, so die Obrigkeit irgendwie kitzeln. Deshalb gab es schon auch in der DDR. Aber das habe ich in unserem Provinznest nicht wahrgenommen. Das war wirklich erst nach der Wende so, dass da diese Ideologien eingesickert sind. Und das ist eben schwer zu verstehen, für, wenn ich das jetzt jemand aus dem Westen immer erzählen will, ne? Weil man hat da nicht in irgendeinem Wohnghetto gewohnt oder irgend so. Das war ein stinknormales Wohngebiet, wo von einem Tag auf den anderen so klack Eltern arbeitslos waren, Leute Angst um ihren Job hatten, Ehen geschieden wurden aus wegen wirtschaftlicher Misere, Kinder perspektivlos waren, sich irgendwelche Ideologien oder Subkulturen gesucht haben, und das war alles auf einem Haufen, ne? Ein Block weiter war eine Familie, die hatten zwei Jungs, die waren Hip-Hopper, ne? Dann gab es, was weiß ich, 20 Faschos, eine Zecke wie mich, noch ein anderes Mädchen, was links war. Die haben alle nach wie vor, wie vorher auch, aufeinander gelebt, aber auf einmal waren sie nicht alles Jungpioniere und im gleichen Kindergarten oder in der Schule, sondern auf einmal hast du auf verschiedenen Seiten der Welt gestanden, ja, fast.
Also, ne? hat quasi der Umbruch auch die Leute so zerrüttet oder aufgewühlt, dass das zu einer persönlichen Ausprägung geführt hat, zum Beispiel, ja, in solche Subkulturen.
Ja, also meine Erklärung ist, also du hattest schon eine gleiche Ausrichtung in der DDR irgendwie. Das will ich überhaupt nicht positiv darstellen, ne? Ist klar, aber schon eine gleiche Grundorientierung. Und dann kam die Wende, eine Zeit der absoluten Orientierungslosigkeit für die Menschen, gerade in so einem Plattenbaugebiet wie bei uns. Und da hat nicht jeder die gleiche Orientierung gesucht, ne? Also da haben sich Leute verschiedenen Subkulturen angeschlossen.
Also diese Planlosigkeit oder diese gefühlte ideologische Führungslosigkeit war dann sozusagen der Ansporn, sich selbst.
Also es gab ja eine ideologische Führung, ne? Helmut Kohl hat ja blühende Landschaften versprochen und hat auch ein blühendes Wahlergebnis damit eingefahren und so. Also sowas gab es ja schon. Die Leute haben an die D-Mark geglaubt und was weiß ich. Aber so diese Jugendlichen für sich, du brauchtest ja irgendwie, es gab ja keinen Pioniernachmittag mehr. Ne, meine Fußballmannschaft hat natürlich weiter funktioniert und meine Volleyballmannschaft und Leichtathletik und was ich gemacht habe und meine Jagdhorngruppe, in der ich geblasen habe, aber drumherum irgendwie gab es da schon eine Orientierungslosigkeit, und ich fand eben Metal cool, ne, habe mich in die Richtung entwickelt, und andere haben eben Wie Störkraft und Kahlkopf gehört.
Wie war denn deine Kindheit? Was hast du so gemacht damals?
Ich war, du musst dir vorstellen, so ein bisschen, vielleicht so wie Habe Kerkeling in seinem Film als Kind dargestellt wird. So. Ich war schon, ja, also ich war eigentlich sportlich, aber schon kräftiger, konnte alles ziemlich weit werfen, aber auch relativ schnell rennen. Deshalb habe ich meistens so Mehrkampfsportarten gemacht, war Fußballtorwart, und war Freundschaftsratsvorsitzender, also auch
im. Was ist denn ein Freundschaftsrat?
Das ist so wie der oberste Pionier an der Schule. Ach, also zumindest Gruppenratsvorsitzender.
Aha.
Ja, und war keine Ahnung.
Ein Streber quasi.
Nee, ich war kein Streber, war nicht so sehr gut in der Schule, aber ich bin mit allen Kindern ganz gut klargekommen. Deshalb hat man mich da wahrscheinlich immer gewählt und irgendwie vorn dran gestellt. Also ich war da zu jung, um mit dem System so richtig in Konflikt zu kommen.
Ist ja faszinierend. Also du warst ein diplomatischer Charakter damals.
Ja, ich habe dir doch mal die Story erzählt, ne, als ich die verschiedenen Schulhofklassen aufeinander gehetzt habe auf dem Schulhof, als ich zum Direktor musste wegen mafiöser Umtriebe.
Das heißt ja nicht, dass du es jetzt hier nicht an dieser Stelle nochmal erzählen kannst.
Ja, also ich hab die große Schnauze gehabt zu denen aus der 8. Klasse, die wollten mich vors Maul hauen, und da habe ich, weil meine ganzen Tanten und Onkels aus dem Westen waren, wir sind einmal die Woche im Intershop einkaufen gegangen, Und da habe ich die halt die neun Zehntklässler mit Kaugummis versorgt aus dem Westen und die haben dann für mich die Achtklässler verprügelt. Und das hat der Direktor mitbekommen und dann war es dann auch Essig mit dem Freundschaftsrat.
Und wenn ihr euch jemals gefragt habt, warum Heaven Shall Burn eigentlich so groß geworden sind, genau so funktioniert das, nur auf einer
So ist das auch weiterhin im Musikbusiness, genau. Absolut.
Da reichen zwar keine Kaugummis mehr, aber
ja, ist so. Ja. So. Also wenn Band A dir Stress macht, hättest du den Band B auf den Hals, die noch größer ist. Das nennt man dann Booking-Politik. Ja, wahrscheinlich.
Ja, wir sind immer noch weiterhin interessiert an deiner Kindheit. Ich meine, irgendwo muss das ja angelegt sein, dass man sich dann später in den Metal-Bereich bewegt. Ne? Also wir müssen jetzt so psychoanalytisch hier vorgehen. Ne?
Also in dem Metal-Bereich, das war ganz einfach Tendenz hart bis heavy, haben meine älteren Kumpels immer gehört, ne, auf DT64, auf dem Jugendradio der DDR, eine Metal-Sendung und da habe ich so meine ersten Metal-Meriten verdient, habe da das Zeug mitgeschnitten und nach der Wende war es dann eigentlich für mich ein Glücksfall, nicht fürs System, aber für mich, dass die meisten meiner Freunde dann Faschos wurden und von Metal nichts mehr wissen wollten. Da habe ich dann relativ billig die ganzen Metal-Platten einkassiert von denen und T-Shirts und so weiter, die heute schon richtige Schätze sind. Ja. So war das. Ja, auch schon wieder mafiöse
Tendenzen. Das wollte ich gerade sagen, das war vor allen Dingen schon wieder profitorientiert von dir.
Ja, aber wie lief es denn bei dir auf dem Dorf? Was ist eigentlich das allererste, woran du dich erinnerst?
Das allererste,
hast du die Frage mal gestellt?
Nee, ich hab da tatsächlich öfters mal drüber nachgedacht, weil es gibt immer mal so Momente, die blitzen so auf aus dem Nebel der Vergangenheit, ne, der Düsternis, die dort herrschte, bevor das Licht der Erkenntnis kam. Ja, tatsächlich ist es eine Erinnerung, die nicht so schön ist. Ich kann mir aber erklären, warum es genau die Erinnerung ist. Es ging um das erste Mal, dass ich ein Glasauge eingesetzt bekommen habe. Tatsächlich. Das ist das erste Mal, woran ich mich so wirklich erinnern kann. Und ich glaube, ich war da 4. Und damals, man muss sich das vorstellen, so ein Glasauge ist in dem Sinne keine Kugel. Ja, ist viel zu instabil. Das ist so eine Halbschale, die aufgesetzt wird. Entweder auf das Auge, das noch drunter ist, oder eben auf so eine Plombe, die eingesetzt wird. Mhm. Ja, ich möchte es jetzt nicht ausführen, wie man eine Plombe in den in eine Aughöhle einführt.
Das klingt echt, als ob du relativ früh zum Gore-Grind gekommen bist.
Ich hätte zumindest den Hang dazu haben können, ja, theoretisch, das stimmt schon. Jedenfalls hat man das damals noch mit Glashaken aus der Aughöhle geholt. Also diese Glasschale.
Okay.
Und ich kann mich daran erinnern, wie meine Eltern über mir und auf mir gekniet haben, um das rauszuholen, weil es ein bisschen angeschwollen war, weil ich das noch nicht so richtig vertragen habe. Und man dann mit 2 Glashaken versuchen musste, das Ding da so rauszufischen. Ja?
Wie alt warst du da? 2, 3, 4?
4 muss ich da ungefähr gewesen sein. Und das war so ein einschneidendes und furchtbares Erlebnis, dass es mir so wirklich aufgeploppt ist. Ja, das ist leider meine erste Erinnerung. Und danach vermischt sich das auch so ein bisschen mit den Sachen, die man auf den Heimvideos damals so gesehen hat. Da weiß man immer gar nicht, habe ich das jetzt aus meiner Perspektive wahrgenommen oder aus der Perspektive der Kamera meiner Mutter. Ja, wie ist denn das bei dir? Hast du auch so ein...
Also ich überlege da auch immer, also gibt es schon noch so Fetzen, die da jetzt nicht besonders interessant sind. Ne? Ich kann mich erinnern, dass in meinem Kinderzimmer mal eine Spinne an der Wand war, da habe ich fürchterlich geschrien. Also da muss ich wirklich noch ganz jung gewesen sein. Aber so die erste... Da muss ich auch so um die 4, vielleicht 5, ja, 4 gewesen sein. Es wurde zu DDR-Zeiten selbst Mitte oder was weiß ich, Anfang der 80er wurden die Küchenabfälle, was heute Biomüll wäre, bei uns wirklich noch mit einer Pferdekutsche abgeholt. Ach. Ne? Ja, da kamen Leute von der LPG angetuckert mit einer Pferdekutsche. Und das war für meine älteren Kumpels immer so ein Ansporn dieser Pferdekutsche hinterher und sich da hinten dran zu hängen, ne? Und als ich das erste Mal versucht habe, habe ich mich hinten dran gehangen, allerdings an die Lasche, die die Klappe hinten öffnet und habe da bestimmt 200 Kilo Biomüll über mich und die Straße dort verteilt, ja.
Okay, krass, du hast auf jeden Fall gewonnen.
Was die erste
Kindheitserinnerung angeht.
Ja, so fermentierte Kartoffelschalen im Rachen fühlt sich nicht so gut an.
Das, ich kann es jetzt nicht so richtig zuordnen, aber es hat bestimmt auch irgendwas Musikalisches bei dir ausgelöst.
Ich weiß, ja.
In diese Richtung. Vielleicht
nicht wahrscheinlich mein Vegetarier-Klatsch.
Ja, da hast du ja damals schon Kompost gefressen, ne?
Ja, genau. Ja. So ungefähr.
Ja, nee, was ich so faszinierend finde, ist, wie unterschiedlich man aufwächst, wenn man auf dem Dorf groß wird. Und verglichen mit Stadtkindheit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Markus denke, ne, und den ganzen Klüngel hier drumherum, wenn sie da von ihren wilden Zeiten in Halle erzählen, in den wilden 90ern, wie sie da in irgendwelche Abrissgebäude eingebrochen sind und so. Solche coolen Sachen konnte man natürlich nicht machen auf dem Lande. Also ich muss sagen, also die meisten Wochenenden bestanden eigentlich daraus, dass man an der Bushaltestelle saß und sich besoffen hat.
Echt?
Ja, ja, tatsächlich.
Na, bei uns war das tatsächlich so, ich weiß nicht, war das hier in der Gegend auch so? Also du bist wirklich als, wenn du so die ersten Touren mit den Autos gemacht hast, ne, also Freunde, die da schon 18 waren, Auto fahren durften, so Anfang, Mitte der 90er, wir haben da als Zecken oder Metaller nie an der Tankstelle angehalten, weil da meistens immer Faschos waren und wir Angst hatten, dass wir die Schnauze voll kriegen. Also das war manchmal schon heikel, zumindest musstest du echt immer gucken, wo du anhältst.
Markus lacht jetzt, der war bestimmt selber Fascho.
Man musste sich zumindest kennen.
Ja, man musste sich eben, und kennen tut man ja dann trotzdem viele, ne? Man ist ja auch mit vielen von den Fascho-Feinden und so.
Man war ja
im Kindergarten. Man ist in den Kindergarten gegangen, man in der Schule, man war im gleichen Fußballverein und so weiter, und ich komme zwar nicht total vom Dorf, sondern einer Kleinstadt, aber da gab es auch nur eine Disse, ne? Und da bist du irgendwie zusammen gewesen.
Da hatte halt jeder seine eigene Ecke, in der stand man dann, und dann hat man sich mal
feindlich und wenn irgendwie Faschos von außerhalb kamen und mich angemacht haben, haben meine Faschokumpels halt die anderen Faschos vors Maul gehauen.
Ich hatte mal so ein Erlebnis, das war auf dem Burgfest bei uns in der größeren Stadt in der Umgebung. Wir hatten auf dem Gymnasium vietnamesische Mitschüler. Und da wollte uns dann unser hiesiges, rechtsradikales Departement da eine vor den Latz hauen. Und ich weiß nicht, ich hatte schon 2 Flaschen Met intus, deswegen hatte ich da vermutlich da...
Met?
Na, es war ein Mittelalterfest, meine Güte. Man muss sich ja den Gepflogenheiten anpassen. Und vielleicht hatte ich da irgendwie einen philosophischen Anfall, bin ich dann tatsächlich da hingegangen. Also ohne Joke, habe mein Glasauge rausgenommen und habe gesagt, ja, ich bin übrigens Odin, ne? Und da habe ich noch irgendwas dazu gesagt, das hat dann irgendwie funktioniert, und dann haben sie tatsächlich, die waren vom Status her waren sie schon T-Shirt über der Brust zerreißen. Oh, also okay. Das ist schon passiert. Also der Oberbulide dieser Gruppe
war
hatte
schon Testosteron
es
in der Luft.
Es flackerte schon. Also okay. Und tatsächlich war das dann irgendwie die Möglichkeit zur Entlastung der ganzen Situation. Und am Ende haben wir tatsächlich zusammen weiterhin Met gesoffen. Also es war dann tatsächlich so ein hier im Erster Weltkrieg, dieser Weihnachts...
Christmas Truce.
Ja, ja, genau.
Ja.
Genau so ein Moment war das. man muss ja auch dazu sagen, die meisten sind ja gar keine ideologischen Nazis, sondern Nazis aufgrund von Abgrenzung von anderen Gruppen, die da irgendwie reinkommen, weil sie sich irgendwie selbst finden wollen.
Also damals war das auf jeden Fall so.
Das, ne? ist auch jetzt noch das gewesen.
Weiß ich nicht so genau, ja.
Also ich habe das beobachtet. Wir hatten auch am Gymnasium so ein paar, die sich aus intellektuellen oder Abgrenzungsgründen dann eher so in den Bereich zugehörig gefühlt haben oder wegen ihrer alten Kumpels aus dem Kindergarten da irgendwie reingerutscht sind. Und die haben das im Verlauf der Jahre dann auch verloren. Diesen Trade, sage ich jetzt
mal. Und das haben die echt kapiert mit dem One-Eyed Eye. Ja?
Ja.
Also mit dem, okay, waren die da mythologisch genug gebrieft?
Scheinbar.
Oder fanden die es einfach nur krass?
Also ich musste es, vielleicht fanden sie es auch einfach nur krass, und ich bilde mir das jetzt ein, dass ich sie irgendwie mit diesem...
Das war gestern übrigens, habe ich ganz kurz gezuckt, weil wir ja die Plätze ganz links außen hatten. Da dachte ich, oh Scheiße, auf welchem Auge ist er jetzt? Blind, nicht, dass der nix sieht im Kino. Aber der Gedanke hat mich kurz gestriffen. Ja,
sorry. Ja, es ist immer auch schwierig, wenn ich irgendwo mit jemandem hinfahre. Ich bin immer alleine im Auto, ne? Den Beifahrer, den sehe ich ja immer nicht.
Ja, okay.
Ja, oder... hat man eine Freundin, die auf dem anderen Auge blind war, wenn wir da auf der falschen Seite nebeneinander gelaufen sind, waren wir einfach beide nicht mehr existent. Wir sind einfach so verschwunden.
Also ich kann dir da auf jeden Fall eine Stelle beim Thüringer Verfassungsschutz besorgen, ja, ne, wenn du auf dem rechten Auge
richtig,
blind
genau,
bist.
Richtig, genau. Das, den Witz bringe ich auch immer, aber ich sag mal, das einmal im Podcast kann man den, glaube ich, bringen.
Ja, und das war's jetzt.
Genau, das war's jetzt. Ja, genau. Okay. Nö, schön. Haben wir noch ein Thema irgendwie? Wir haben jetzt über die Dorfnazis gesprochen. und über friedliche Koexistenzen. Ja, ich kann jetzt meine
Saufen.
Das Saufen hat man ja schon. Was war das Erste, was du getrunken hast? Wann hast du zum ersten Mal Alkohol getrunken?
Apolda Glockenhell 1900. Wann muss das gewesen sein? Dass ich mal genippt habe, vielleicht 1982, 83, so mit 5, 6 Jahren.
Das Glockenhell ist übrigens das Bier, das ich auf meinem Festival ausschenke.
Echt?
Ja.
Das schmeckt aber heute hoffentlich besser.
Das schmeckt wirklich gut. Also das Helle von denen schmeckt wirklich, wirklich gut.
Und das weiß ich nicht, weil ich mich an das Bier erinnere, aber weil das Einzige war, was mein Onkel immer getrunken hat.
Ich überlege gerade, das erste Mal, dass ich Alkohol getrunken habe, das war, glaube ich, heimlich im Keller meiner Großeltern so ein Schurker Feuerstein, so ein kleiner.
Okay.
Ja, weil es stand rum und das fiel ja nicht auf, wenn der weg war. Und dann hat man mal gekostet.
Okay. Ja, und hat geknallt, oder?
Hat geknallt.
Also bei mir ist ja heutzutage so, ich merke ja sogar ein Mancherie, das dreht bei mir. Ne? Also ich bin ja gar nichts gewohnt. Ich habe seit über 20 Jahren keinen Alkohol mehr getrunken. Beim 100. Geburtstag meiner Oma habe ich kurz mit einem Gläschen Sekt mit ihr angestoßen. Mhm. Das hatte ich ja versprochen. Aber ich bin da nichts Gutes mehr gewöhnt. Also das einzige Mal, wo mir richtig schlecht war, das war früher Küstennebel. Das hasse ich, das Zeug. Das kann ich auch nicht mehr riechen.
Ich glaube, das habe ich noch nie getrunken. Aber prinzipiell war das mit dem Alkohol zu DDR-Zeiten noch mehr?
Also ich selbstverständlich. Ich habe also alte Metaller-Kumpel aus der DDR, die erzählen mir tatsächlich, also wenn wir eine Party für 40 Leute hatten oder so, da hast du 3 Kästen Bier gekauft und der Rest war Hartlack. Ne, also da hat sich irgendwie keiner mit Bier aufgehalten. Also da musste jeder eine Bulle Ruß mitbringen, Goldkrone oder was weiß ich. Und dann wurde da mit Club-Cola gemischt und hast du nicht gesehen. Also das Saufen in der DDR, ja. Da gibt es glaube ich auch ein Buch darüber, habe ich mal gesehen.
Saufen in der DDR?
Ja. Und das war
ja, also für die Literaturbegeisterten unter unseren Zuhörern.
Das war
Saufen
echt ein Problem,
in der DDR ja. Ist ein Tipp, den wir hier von... warte, wie heißen wir nochmal?
Mike Reich-Ranitzky.
Zart wie Kruppstahl.
Zart wie Kruppstahl.
Ja, also wir müssen den Namen eigentlich auch öfter mal erwähnen, damit sich die Leute das merken. Ja,
Oder meinst damit, du die kapieren
damit
den
ich
Gag?
Mir das merke.
Meinst du, die kapieren den Gag? Ja, ne?
Ich denke doch.
Ja, ich finde es ganz schmissig.
Wer jetzt noch dabei ist, der hat
dem ist dieses, eh nicht zu helfen.
Der hat sich dieses Prädikat verdient, glaube ich. Ja. Auch zäh wie Leder zu sein. Ja. Saufen, genau.
Saufen.
Aber die Goldkrone früher hat besser geschmeckt als die Goldkrone heute. Ich habe nämlich mal mit einem Freund im Keller der Großeltern eine aus den 80ern gefunden. Hm. Die haben uns dann zu Gemüte geführt und es ging tatsächlich ohne alles einfach so rein. Ne? Schön an der Bushaltestelle.
Krass.
Ja, krass.
Nee, aber mit dem Saufen nach der Wende so, das war auch echt bei uns im Jugendbereich echt ein riesengroßes Problem. Also ich habe mindestens 3, 4 Kumpels, die sich besoffen tot gefahren haben.
Echt?
Ja.
Oh, krass.
Also mit dem Auto. Also da sind wirklich also so diese Alleenstraßen, die mit Kreuzen gesäumt sind im Osten.
Deswegen
wegen irgendwelcher so wenig, Disco-Unfälle.
Deswegen wohnen so wenig Leute in Brandenburg.
Wahrscheinlich, ja.
Weil so viele, die ganzen Alleen. Weil die ja, der war, Markus, den Witz, den müssen wir...
Das ist von Reinhard Gräbe, ne?
Ist das so?
Das sieht das ja direkt.
Ach, okay. Ach, ist mal wieder einer in die Allee gegurkt, stimmt ja.
Nee, aber das ist wirklich, also das ist ein Klischee, aber da ist in dem Fall echt was Wahres dran. Also ich habe da einige Kumpels verloren und das auch nicht witzig. Und auch gleiche Story, ne? Der eine, mit dem hatte ich einige Jahre nichts mehr zu tun, weil er auch eher in der Faschoszene war oder irgendwie, aber trotzdem jemand, mit dem ich aufgewachsen bin, der an meinem Kindergeburtstag war, der neben Nachbarskind war und so weiter, und da sieht man natürlich da auch die trauernde Mutter und was weiß ich, nimmt da Anteil und werden ja auch einen Haufen eigene Erinnerungen damit begraben, ne? Und da spielt die Ideologie dann auch gar nicht mehr so sehr eine Rolle. Und das ist auch ein Grund für mich, ja, kein Alkohol mehr anzurühren, ne? Das habe ich mir damals auch geschworen, weil das einfach sinnlos ist. Also wirklich, ja.
Ja, also prinzipiell, wenn wir jetzt Alkohol hinterfragen und was das eigentlich soll. Hm. Ja, außer, dass man sich
aber du als Festivalveranstalter kannst ja kein Interesse daran haben, dass die Leute nicht saufen.
Ich möchte natürlich niemanden verführen, ja, also das ist dann wiederum die Schuld der Bands, ne, also Feuerschwanz beispielsweise, da geht es auch die ganze Zeit nur ums Mettrinken und ich bin natürlich auch ein verantwortungsbewusster Dienstleister und habe dann auch Met da, ne? Also, dass wenn dann jemand möchte, dass ich der Letzte bin, der ihm das verwehrt.
Hm. Ja, also. Ja, verstehe schon. Klar, aber ist natürlich, übrigens Feuerschwanz, das klingt für mich echt immer wie Tripper.
Das so soll, glaube ich, das auch, ja, das soll das, glaube ich, auch sein.
Ja?
Ja, ja, also.
Ah, okay, gut. Da habe ich das ja richtig ausgefasst.
Nee, das ist schon, also ich finde es gut, dass du diese intellektuelle Höhe erreicht hast, diesen Witz zu verstehen.
Okay, gut. Na, ich bin ja generell niveauflexibel.
Das stimmt.
Ne? Also das hat mich ja hier zu dir gebracht.
Der Dr. Mike Weichert. Hm. Wir müssen kurz mal erwähnen, dass es tatsächlich ein Doktor ist.
Der hier hast du schon einen Bachelor?
Nee, ich mache doch Staatsexamen.
Ach so, okay, ja, na, Entschuldigung.
Ja, also ich bin, wenn ich nicht irgendwann mal fertig werde, bin ich quasi völlig wertlos.
Das ist, ja, aber also bei der Lehrermisere, die es hier gibt, da kannst du doch auch quasi mit einem Semester Studium verbeamtet werden, oder?
Also wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich nicht gezielt für das Staatsexamen entschieden. Ist ja völlig dämlich, aber das ist halt jetzt so passiert. Hm. Und vielleicht sollte ich meine Zeit mehr dafür nutzen und zu Ende studieren. Mike, es war schön mit dir heute. Ich glaube, ich gucke jetzt noch ein bisschen in meine Bücher.
Ja.
Und kümmere mich
jetzt um mein Arbeiterschließfach. Fickzelle mit Zentralheizung, hat Heiner Müller mal gesagt. Größter deutsche Dramaturg wahrscheinlich.
Vermutlich.
Kannst ja mal googeln.
Vermutlich, ja. Ich fand das auf jeden Fall gerade sehr lyrisch. Ist ein schöner Spruch zum Abschluss. Ja. Ich weiß nicht. Fandet ihr das jetzt irgendwie cool? Fandst du das cool, Mike?
Ich muss es mir nochmal anhören, aber lasst es uns wissen.
Ja, weiß nicht, kann man das irgendwo hinschreiben? Schreibt es uns zur Not irgendwie bei Instagram. Ne?
Genau.
Markus, fandst du es gut? Können wir wiederkommen? Schön. Mike, war schön mit dir.
Vielen Dank.
Wir freuen uns auf die zweite Folge. Da geht es dann um Authentizität.
Ja.
Tschüss.